Ich habe jetzt nicht durchgezählt, wer da war und keine Strichliste gemacht oder so. Aber ich gehe davon aus, viele waren ja auch gestern schon da. Und da haben wir uns dann mit dem ersten Kapitel vom Jakobusbrief beschäftigt. Und ich hoffe, ihr habt noch so ein paar Sachen in Erinnerung, die da drin gestanden haben. Also erstmal der Jakobus, der stellt sich dann ja so vor. Und dann ermutigt er uns und sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wir stellen uns dann die Frage, ja, wieso sollen wir uns denn da bitte sehr freuen? Das ist doch gar keine schöne Sache. Und dann geht er auch noch ein auf die Leute, die sagen, ja Gott, du bist schuld, wenn ich in Anfechtung falle. Du hast mich da in Anfechtung reingebracht und so. Und ich kann ja gar nichts dafür, wenn ich da hineinfalle. Dann merken wir, nee, das stimmt ja auch alles nicht. Und so ein bisschen geht er auch noch darauf ein, auf den Gedanke, der heute im zweiten Kapitel noch viel intensiver drankommen wird. Nämlich dieser Gedanke, wenn wir gläubig sind oder vorgeben, gläubig zu sein, dann sollte sich das auch in unserem Leben widerspiegeln. Und das ist jetzt eine Herausforderung, die erleben wir alle immer wieder. Manchmal kommen ja auch Leute auf uns zu. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und die sagen dann, hey, wenn du Christ sein willst, dann musst du aber... Dann kommt da irgendwas, was wir machen müssen. Und manchmal kommen dann auch absurde Sachen. Dann fordern die Leute irgendwas, dann musst du mir die Hälfte deines Lohns abgeben oder was weiß ich. Nicht? Oder dann musst du dir alles immer schlucken. Aber manchmal haben die Leute auch recht. Manchmal, da beobachten ja Menschen Christen ziemlich genau und wissen auch, wie die handeln sollen. Und manchmal haben sie recht. Und da muss man sagen, okay, eigentlich peinlich, da müsste ich jetzt so und so handeln. Ich dürfte das und das eigentlich so nicht tun. Und ich tue es trotzdem. Und da ist ja so eine kritische Rückmeldung zwar ärgerlich, aber manchmal auch notwendig, weil christlicher Glaube ist ja nicht nur eine Sache, dass wir irgendwo so ein Glaubensbekenntnis lesen, was dann auf der Internetseite abgespeichert ist und dann unterschreiben wir dabei, zack, das unterschrieben, jetzt ist das und das ist christlicher Glaube. Sondern christlicher Glaube ist ja etwas, was im Kopf passiert, aber es ist eben auch etwas, was im Leben passiert und wenn das auseinanderklafft, dann ist da irgendwas faul. Also wenn ich nur einfach ein bisschen fromm versuche zu leben, aber die Überzeugung ist nicht da, das ist schlecht. Aber wenn da eine Überzeugung ist oder ich gebe vor, da ist eine Überzeugung und da ist im Leben nicht zu sehen, dann ist das eben auch schlecht. Und das ist ein Thema, um das sich Jakobus immer wieder dreht. Im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel, im dritten Kapitel. Von daher werden wir das von verschiedenen Seiten aus betrachten. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich habe also das zweite Kapitel in einzelne Einheiten eingeteilt, also so einzelne Abschnitte. Und die könnt ihr dann immer mitlesen. Und ich werde dann ein paar Gedanken dazu sagen. Ich werde mich konzentrieren so auf die Kerngedanken, die da drin sind. Aber ihr werdet merken, der Jakobus, ich meine, den kann man gar nicht, das fällt gar nicht schwer, dem zu folgen, weil der relativ anschaulich redet. Da merkt man, das ist jetzt nicht nur irgendein studierter Theologe, der mit vielen Begriffen um sich wirft, sondern das ist einer, der kommt von der Praxis her, weil genau das, was er beschreibt, das hat er beobachtet im Umgang mit anderen Christen und in der Gemeinde beobachtet. Und deshalb kann er ziemlich genau beschreiben, kann sagen, ey, da ist aber ein Problem in der Gemeinde oder im Leben des einzelnen Christen. Und dann lesen wir zusammen die ersten Verse vom zweiten Kapitel aus dem Jakobusbrief.
Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt, und sprecht, setz du dich bequem hierher. Und sprecht zu dem Armen, steh du dort oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie nicht euch vor die Gerichte? Lästern sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist?
Ja, danke. Jetzt habe ich ja gar keine Kontrolle gemacht heute, als ihr reingekommen seid. Das wäre sonst ja ein gutes Anschauungsmaterial. Hätte ich mich an die Tür stellen können und hätte dann mal mustern können, wie sieht das aus mit der Kleidung? Ah, also keine Markenkleidung hier. Ich müsste auch noch drauf schauen, da steht nämlich auch, wenn ein mit goldenen Ringen kommt. Nicht? Also sehen, boah, hat hier einer goldene Ringe, goldene Kette um oder so oder Brillantohrringe oder sowas. Nicht? Und dann sagen, wow, das ist jetzt die Person. Komm hier nach vorne. Wobei manche Leute wollen ja gar nicht vorne sitzen, nicht? Also von daher müssen wir sagen, oh, das passte ja gar nicht, denn vorne waren früher die Ehrenplätze. Also ich könnte natürlich sagen, boah, ihr da hinten, ihr seid so demütig, ihr seid so bescheiden, deshalb sitzt ihr da hinten. Und, aber manchmal sind es auch ganz andere Gründe. Zumindest wenn ich in der Schulklasse bin, dann sind nicht immer hinten die Bescheidenen und die Demütigen, sondern manchmal eher die, die nicht ganz so konzentriert sind, was ich hier natürlich nicht voraussetze. Aber damals war das so, wenn du jemanden nach vorne gebeten hast, das heißt so der Ehrenplatz, da bekommst du direkt mit. Also so wie beim Konzert, nicht? Da sind ja meistens auch die Plätze, die relativ weit vorne sind, wo du dann nahe an dem Musiker bist, so bei der Show bist, das sind dann die teuren. Umso weiter du weg bist, umso günstiger und billiger wird es. Du siehst ja immer weniger, bekommst weniger davon mit. Also hier sollen die Leute ganz besonders herausgehoben werden. Und da sagt der Jakobus, und das ist ja so ein praktisches Anschauungsbeispiel, jetzt überprüf doch dich selbst mal, wie gehst du eigentlich mit den Leuten um, die bei dir in die Gemeinde kommen? Also hier wurde gerade vorgelesen Synagoge. Der Begriff Synagoge, also das heißt eigentlich hier der Ort der Zusammenkunft. Das kann jetzt Synagoge heißen, das kann aber auch heißen einfach Versammlungsort oder Versammlung. Also das heißt christliche Versammlung. Und der sich hier an Christen wendet in erster Linie, ist wahrscheinlich eher gemeint, dass hier eine christliche Versammlung gemeint ist. Im Prinzip ist das jetzt aber auch vollkommen egal, weil es geht ja darum, da sind Leute, die Gott nachfolgen wollen und die kommen an einem Ort zusammen und die wollen jetzt auch Jesus nachfolgen. Und sie verhalten sich aber nicht so, wie sie sich eigentlich verhalten sollten. Und hier werden ja zwei Gründe genannt, warum man sich eben gerade nicht so verhalten sollte. Also da kommt jemand in die Gemeinde, wir kennen den oder wir kennen den nicht, das wird ja hier nicht im Einzelnen erklärt, und dann hebst du jemanden besonders hervor. Also hier wird dann der Ehrenplatz angeboten. Jetzt könnte das auch so sein, wir nehmen einfach, ja, der wird besonders nochmal erwähnt. Also dann kommen so die Begrüßungen für die Gemeinde und dann wähle ich den nochmal besonders heraus und dann sage ich ja, boah, und Herr Bill Gates, danke, dass Sie heute so gekommen sind und ja, wir freuen uns ja, dass Sie hier sind, alles super toll und die restlichen Leute, die da sind, ja, auf die mache ich gar kein großes Augenmerk. Also da ist jemand besonders bekannt, besonders berühmt, besonders reich und den hebe ich ganz besonders hervor. Das ist das, was der Jakobus hier aufgreift und wo er sagt, das ist eigentlich schlecht. Und er sagt das aus zwei Gründen. Also in einem Grund sagt, ja, ihr verlästert da den guten Namen Jesu. Wieso verlästert ihr den guten Namen Jesu? Weil bei Jesus Reichtum kein Kriterium ist für besondere Würdigkeit. Das ist keine ganz besondere Stellung, die irgendein Mensch hat, weil er besonders reich ist. Sondern da wird uns deutlich gesagt, in dem Reich Gottes und in den Augen Jesu werden Menschen nach ganz anderen Kriterien wertgeschätzt oder wenig wertgeschätzt. Und der zweite Grund ist, ja, eigentlich seid ihr doch dumm. Denn schau doch mal, die Reichen, wodurch sind die denn reich geworden? Ja, indem sie dir das Geld aus der Tasche gezogen haben. Also erst gibst du ihnen das Geld alles ab, deines, und dann freust du dich, dass du mit ihnen Gemeinschaft haben kannst, weil es die Reichen sind. Hey, ist das doch verrückt. Also sagt er am Ende, was sind denn die Reichen? Ja, die Reichen sind das, die euch das Geld wegnehmen. Und in allermeisten Fällen ist es ja so. Also es gibt ein paar Reiche vielleicht, die super geniale Ideen gehabt haben, aber bei ganz vielen Leuten, die reich sind, die haben einfach die große Tour rausbekommen. Wie können sie andere um ihr Geld erleichtern mit möglichst wenig Arbeit und viel Einkommen? Und wenn du irgendwelche Wirtschaftszeitungen liest, dann wird gar nicht mal darüber geredet, wie sie dort reich geworden sind. Da gibt es so eine, was weiß ich, die Forbes-Liste der reichsten Amerikaner und dann ist vollkommen egal, womit die reich geworden sind. Die Hauptsache, sie sind reich und weil sie reich sind, deshalb sind sie wertvoll, deshalb sind sie wichtig, deshalb beachtet man sie. Also so läuft unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft achtet darauf und das ist ja schon so manchmal, wenn ihr euch noch an eure Schulzeit erinnert. Also falls ihr jetzt in der Schulzeit einen Schulkollegen gehabt habt, der super reich ist. Die Eltern wohnen in einer Villa, sie haben einen Swimmingpool im Garten und so. Und dann hast du einen anderen und die wohnen in Hackedal. Ja, also ihr wisst ja hier, nicht? Also die aus Detmold sind, die wissen jetzt wahrscheinlich Bescheid. Aha, nicht? Also Hackedal, aha, okay. Und jetzt wirst du eingeladen, nicht? Also am Sonntagnachmittag. Wo gehst du hin? Gehst du zum Swimmingpool gehst du in die Villa oder gehst du da nach, das heißt ja nicht mehr Hackedal, nicht? Das ist Herberhausen und so, nicht? Aber früher Hackedal, nicht? Also, oder gehst du dahin, so jetzt in Hochhausblock oder so etwas, nicht? Und dann, ja, und dann sind ganz viele Kinder, die würden sagen, ja, ist doch klar, ich gehe dahin, wo es das gute Essen gibt. Ne? Da ist der riesen Flachbildschirm, wo ich dann was Schönes anschauen kann. Da gibt es noch die tollen Snacks und das ist alles so locker, ist so toll da, macht Spaß. Und wenn ich da bin, vielleicht fällt so etwas von dem Ruhm und Ansehen auch noch auf mich ab. Und wenn ich mit dem Freund oder dann der Freundin da durch die Stadt gehe und alle merken, boah, das ist ja der Superreiche, dann wow, dann schauen die auch auf mich drauf. So läuft das in der Welt. Deshalb ist es ja so, wenn du einen Status erreicht hast in der Gesellschaft mit Ansehen oder auch mit Reichtum, dann kannst du dich häufig vor Freunden gar nicht retten. Das sind meistens keine echten Freunde. Sobald das Geld weg ist, dann sind die auch weg. Ich erinnert euch an die biblische Geschichte von dem reichen, also von dem verlorenen Sohn, der dann erstmal reich war. Und solange er reich war, dann hat er viele Freunde, die feiern mit ihm. Und dann, als er nicht mehr reich ist, dann zack, weg. Und, aber erstmal in dem Moment, wenn du reich bist, musst du dir meistens über Freunde nicht viel Gedanken machen. Die sind da, weil die wollen eben gerne sich darin sonnen, dass es dir so gut geht. Und die wollen auch gerne etwas abhaben davon. Also könntest du mir dein Ferrari nicht auch mal leihen? Zum Beispiel, ne? Und so ähnlich kann das auch vielleicht in der Gemeinde kommen, wäre ja jetzt, je nachdem, worauf du achtest, so als Statusobjekt, meinetwegen, da käme nächsten Sonntag jemand, du stellst gerade dein Auto da vorne ab, ist auch noch ein Platz, und dann kommt jemand mit seinem roten Ferrari und lässt den Aufschluss richtig röhren, nicht, und steigt dann aus, und bist du jetzt geneigt, dann speziell auch mal hinzugehen, boah, was bist du ja für einer, nicht, und wow, hast du ein tolles Auto, und darf ich vielleicht mich auch mal reinsetzen und so, und ja, und dann kommt der andere mit einem 20 Jahre alten, was weiß ich, Skoda vielleicht. Und also da wirst du wahrscheinlich keinen zweiten Blick hinwerfen. Bist du auch nicht fragen, darf ich ihn reinsetzen? Weil bloß nicht zu sehen mit dem Auto, nicht? Wer weiß, sonst denken die anderen doch, das ist meins oder so. Und, ja, und da merken wir, so ticken viele Menschen. Und so, das ist ganz natürlich, das ist ganz normal. Und genau das greift Jakobus hier auf. Und da sagt er, das sollst du nicht machen. Du sollst nicht auf das achten, was vor der Welt wichtig ist. Nämlich das äußere Ansehen, der äußere Reichtum, der spielt aus der Sicht Gottes gar nicht die entscheidende Rolle. Und wir haben ja verschiedene Beispiele auch in der Bibel, wo Leute das dann tun, fälschlicherweise. Ich erinnere mich an die Geschichte, wo dann der Samuel nach Bethlehem kommt und der soll den zukünftigen König Israels auswählen. Der schaut jetzt nicht auf Reichtum, die sind ja alle nicht super reich dort, aber der schaut dann so auf das äußere, den äußeren Eindruck. Da kommen ja die Söhne Isais und da kommt der Erste, nicht der Älteste, und dann wird da beschrieben, boah, das war so ein richtiger, kräftiger Kerl hier, nicht? Selbstbewusst, muskelbeladen und so. Und dann sagen sie, sagt er, boah, das ist bestimmt der zukünftige König. Und dann muss Gott ihm innerlich sagen, nein, das ist er nicht. Und dann kommt der andere. Und am Ende ist es der relativ kleine, schmächtige David, der zwar auch, wird geschrieben, sei ganz hübsch gewesen und so, aber schmächtig, nicht so eindrucksvoll, an den hat keiner gedacht. Und jedes Mal sagt dann Gott zum Samuel, da sagt er, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und das ist hier einerseits eine Beschreibung Gottes und zeigt uns auch, wie wir als Menschen von natürlicher Weise gepolt sind, dass wir eben auf das Äußere eher schauen, wie auf den Reichtum. Aber es macht uns gleichzeitig deutlich, wenn du Gott ähnlich sein willst in dieser Hinsicht, dann sollst du es gerade nicht tun. Wenn du Gott ähnlich sein willst, wenn du Menschen anschauen willst, wie Gott sie ansieht, dann sollten andere Maßstäbe dafür eine Rolle spielen. Also wenn wir die Geschichte hier lesen von Jakobus, man könnte ja fast den Eindruck haben, bist du arm, ist alles super. Also jetzt machen wir dann demnächst den Wettbewerb, wer ist am ärmsten. Dann gehen wir hier rum und jeder macht sich vielleicht noch ein bisschen ärmer, als er eigentlich ist. Und das hilft natürlich auch nicht. Denn generell, ein Mensch, weil er arm ist, ist natürlich nicht näher bei Gott. Also da steht schon, da sagt ja Jakobus, Gott sei für die Armen gekommen. Das ist ja auch so. Das ist so ähnlich wie, als Jesus den Blindgeborenen heilt. Dann kommen ja die Pharisäer und mäkeln da herum. Und Jesus sagt dann, naja, dem kann ich helfen. Wenn ihr auch erkennen würdet, dass ihr blind wäret, dann könnte ich euch auch helfen. Aber ihr meint, ihr seid sehend. Und dann merkt er, ja, natürlich ist Jesus auch für sehende Menschen gekommen, sondern was er hiermit meint, ist so eine geistliche Ebene. Also, dass du geistlich, wenn du erkennst, dass du Hilfe brauchst, und häufig sind Menschen, die ärmer sind, eher bereit anzuerkennen, dass sie Hilfe brauchen. Wenn du ein volles Bankkonto hast und großes Haus und alles läuft super, dann merkst du häufig gar nicht, dass du Hilfe brauchst. Du meinst, du hast alles selbst in der Hand. Und deshalb sind Leute, die reich sind, häufig eher haben das Problem mit ihrem Hochmut. Sie bilden sich was drauf ein auf ihren Reichtum, meinen, ihnen gehört diese wichtige Stellung. Und Gott müsse das auch anerkennen. Und in der Gemeinde muss man auch einen Ehrenplatz haben. Also wenn ihr mal so alte Kirchen anschaut, was ich immer wieder gerne mal tue, und das war ich gerade neulich in, ja genau, ich hatte eine Führung gehabt in Bern in der Schweiz, und da hatten wir auch das Berner Münster angeschaut, und so wie in vielen alten Kirchen war es so gewesen, dann gibt es so spezielle Plätze, es gab die normalen Holzbänke, dann gibt es spezielle Bänke, so mit verschnörkelt und so, und eine eigene Tür, die du hast, wo du dann reingehst, und jetzt rate mal, wer da gesessen hat. Also nicht die Armen, sondern das waren dann Orte, also Plätze, für die musstest du sogar noch bezahlen. Es gab dann so eine Sitzmiete und die ist dann an die Kirche geflossen natürlich. Und die Leute, umso mehr Geld du gehabt hast, umso besser dein Platz. Umso präsenter, umso schöner verziert und so, gab es dann viele Abstufungen. Und genauso war das früher häufig in der Kirche. Da hat man genau das gemacht, vor dem Jakobus warnt, wo er sagt, ja, mach das doch nicht, da kommt ein Reicher, setz ihn nicht besonders da nach vorne, nur wegen seines Reichtums. Aber wie gesagt, umgekehrt, nur weil du arm bist, bist du in Augen Gottes auch nicht besser dran. Nur ist es so, dass du möglicherweise eher erkennst, dass du Unterstützung von Gott brauchst, dass du Vergebung brauchst, dass du ein neues Leben von ihm brauchst. Und das ist dann der große Vorteil, den wir dabei haben. Und es geht im Kern jetzt nicht nur um Armut und Reichtum, sondern es geht danach, wie wir überhaupt Menschen einordnen, warum es uns wichtig ist, Gemeinschaft mit Leuten zu haben, warum wir sie besonders schätzen, besonders viel Wert darauf legen. Und das kann sich ja jede Woche in der Gemeinde ausprägen. Du musst dir nur allein die Frage stellen, so am Sonntag oder nachdem die Veranstaltung hier zu Ende ist, mit wem redest du? Also das jetzt nicht gleich nach vorne geben wegen Gold- und Silberringen und so etwas, aber mit wem willst du denn gerne deine Zeit verbringen? Das ist klar, mit bestimmten Leuten, weil du sie kennst. Ist ja auch alles legitim, nicht? Da hat man Freunde und so. Aber manchmal führt das dazu, dass eben in der Gemeinde Leute, die eigentlich in Gottes Augen ja auch wertvoll sind und die das vielleicht brauchen, nicht so sehr beachtet werden, weil sie eben nichts haben, mit dem sie glänzen können. Also die sehen halt nicht super toll aus. Es gibt sogar Statistiken darüber. Bist du super hübsch, dann hast du viel schneller Freunde, findest du, weil die Leute wollen mit dir Gemeinschaft haben. Du findest schneller einen Job. Du findest schneller eine Wohnung. Wenn du dich bei einer Wohnung bewirbst, ihr könnt mal den Test machen, ne? So, die weniger Hübschen und die Hübschen, bewerbt ihr euch alle auf dieselbe Wohnung, wer bekommt sie am Ende? Statistisch gesehen der Hübscheste. Und das ist dann auch so eigentlich ungerecht, oder? Also jetzt müssten ja zumindest alle zustimmen, die nicht ganz so hübsch sind, falls es sowas gibt. Ne? Gibt es Leute, die nicht ganz so hübsch sind? Klar gibt es das. Ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm, das ist einfach so. Bilde hilft auch nichts, wenn du da irgendwie noch eine Esoterikrunde drehst und jeden Morgen vorm Spiegel sagst, ich bin hübsch, wirst du auch nicht hübscher dadurch. Oder so, dann geht es einfach so, dann sagst du, okay, Gott, du hast mich so gemacht, ist auch alles in Ordnung, aber die Welt ist ungerecht. Die Welt ist so, dass Leute, die jung sind, zack, du hast schon mal ein paar Punkte mehr, hübsch, noch besser mehr Punkte dabei. Und wenn du dann jetzt noch eben aus dem schönen Auto steigst oder sonst was, also wenn du dich gut präsentieren kannst, tolle Kleidung und so, noch mehr. So läuft das in der Welt. Die ersten Begegnungen, ganz schnell wird abgecheckt, was ist da mit der Person los, wisst ihr auch, also wenn ihr selbst Kinder habt oder euch noch an die Schulzeit erinnert, dann ist ganz klar, auf dem Schulhof spielt auch eine Rolle. Ne? Welche Kleidung hast du, welche Schuhe hast du dann an, welches Handy hast du gerade raus und so gezogen, welche Marke steht drauf und so, wow, super Anerkennung oder was hat denn der da hier, der hat ja bloß eine Aldi-Jeans an. Und dann, boah, ganz schlimm, ja, was macht man dann? Ja gut, manche fälschen dann, ich kaufe irgendwie gefälschte Sachen, damit es dann besser aussieht und so. Aber hilft ja alles nichts. Da wird uns dann gesagt, nee, so sollt ihr als Christen eben gerade nicht sein. Ihr sollt nicht auf diese Sachen achten. Und jetzt sagst du, vielleicht machst du nicht. Stimmt nicht, das tut jeder nämlich ganz automatisch. Es gibt verschiedene Sachen, die an erster Stelle stehen. Also manche Männer schauen vielleicht dann erst aufs Auto und manche Frauen schauen vielleicht erst auf die Kleidung oder vielleicht auch umgekehrt oder manche schauen aufs Bankkonto, wenn du es weißt, oder die Adresse oder so. Die Sachen, worauf man achtet, kann unterschiedlich sein. Aber wir alle als Menschen sind, genauso wie das da bei David steht, der da zum König gemacht wird, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das ist eben so, der schaut zuerst darauf. Aber wenn du Christ bist, und das ist ja Jakobus, will uns hier vor Augen führen, da will er sagen, wenn du jetzt Christ bist, dann soll man das eben auch darin sehen, wie du mit den Menschen umgehst, die zu dir in die Gemeinde kommen. Also achtest du jetzt in erster Linie darauf, das ist Prestige, das ist jetzt ein toller Typ, der sieht besonders gut aus, der ist halt besonders sympathisch oder so, darfst du mit denen sprechen? Natürlich darfst du mit denen sprechen. Nur wenn in erster Linie das immer im Vordergrund steht und wenn die Leute, die eben jetzt nicht ganz so hübsch und attraktiv oder reich oder sonst was sind, immer hinten anstehen, dann ist das eigentlich schlecht und dann ist das eher ein Zeichen, dass du nicht anders handelst als jeder Ungläubige auch. Also Jakobus nimmt hier so einen Bereich aus unserem täglichen Leben heraus, nämlich mit wem wollen wir gerne Gemeinschaft haben? Wen betonen wir besonders? Wen stellen wir so in den Vordergrund in die Gemeinde? Und da sagt der Jakobus, also macht nicht dieselben Maßstäbe, wie das Leute tun, die Jesus nicht kennen. Und jetzt, manche Leute, die sagen jetzt, okay, ich gehe dann zu denen, die nicht so attraktiv sind oder sonst was. Jetzt dürft ihr auch nicht im Irrtum sein, dass das immer die lieben Netten sind. Also es gibt auch Leute, die sind gar nicht hübsch und sind auch nicht reich und sind trotzdem nicht nett. Also das heißt, dieser Gedanke, nicht? Also wir können das auch nicht einfach umdrehen und sagen, also kommen wir zu jemandem, ihr werdet dann auch erleben, da geht ihr zu jemandem, der ist ein totaler so Außenseiter und sieht auch noch so aus und riecht vielleicht auch noch entsprechend und du gehst dahin und ist total unfreundlich. Da denkst du, ey, jetzt habe ich mich überwunden, zu dir zu gehen und Zeit mit dir zu verbringen und jetzt erkennst du das nicht mehr an. Das ist auch so. Aber es soll ja gerade sein, wir sollen davon unabhängig, wir sollen ja Menschen begegnen, so wie Jesus einem Menschen begegnet ist. Und da ist doch gerade Jesus vorgeworfen worden, der ist zur Ehebrecherin gegangen worden und hat gesagt, oh, gar nicht. Oder Jesus dann zu dem Zöllner gegangen, oh, auch haben die Leute gar nicht dahin gehen, weil das ist ja ein schlimmer Kerl und so. Und damit wird ja nicht Sünde gut geheißen. Nein, Sünde bleibt Sünde, das ist in der Bibel auch klar. Diese Sachen werden nicht verändert, nur sollen wir sensibilisiert werden, worauf achtest du, wenn du Menschen begegnest? Und das speziell ja nochmal in der Gemeinde. Weil in der Gemeinde, da geben wir ja vor, da sagen wir, hey, wir sind hier Christen und bei uns läuft das auch anders. Und wenn es bei uns nicht anders läuft als in irgendeinem anderen Verein, wo dann auch wieder nur die Hübschen und so weiter da besonders oder die Reichen besonders Aufmerksamkeit genießen, dann würde Jakobus sagen, hey, das ist irgendwie nicht christusgemäß. Das ist nicht so, wie Jesus das eigentlich will. Und dann werden wir merken, das ist echt eine herausfordernde Sache. Und hier muss jeder natürlich selbst sensibel für sich sein, darauf achten, wie gehe ich damit um? Wonach suche ich Leute aus? Wie begrüße ich auch Leute, wenn ich mit denen zu tun habe? Und eigentlich sollte es so sein, dass auch irgendein Fremder, der hier in die Gemeinde hineinkommt, merkt, das ist hier anders. Ich werde hier angenommen, ich werde auch angesprochen, selbst wenn ich jetzt nicht irgendwo im Mittelpunkt der Gesellschaft stehe, da ist jemand, der interessiert sich für mich, auch wenn ich vielleicht äußerlich gar nicht so interessant bin oder so, aber weil wir versuchen wollen, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Das ist ja das, was dahinter steht. Dann lesen wir mal den nächsten Abschnitt.
Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.
Ja, ist der Jakobus argumentiert eigentlich ganz ähnlich, wie Paulus das tut, zum Beispiel im Galaterbrief. Im Galaterbrief argumentiert er, ja, wenn ihr euch beschneiden lassen wollt, dann müsst ihr aber auch noch die Gebote, entweder alles oder nichts. Und hier ist es auf eine ähnliche Art und Weise, wobei hier geht es bei ihm, bei Jakobus, nicht so sehr darum, dass jemand gerecht werden will, sondern hier geht es mehr darum, dass wir als Christen sensibel sind für das, was aus Gottes Sicht falsch und richtig ist. Manchmal kann es so sein, wir konzentrieren uns auf irgendwelche Sünden, mit Vorliebe die Sünden, die gar nicht dein Problem sind, und auf die achten wir und fühlen uns gut, dass wir da nicht reingefallen sind, dass wir die nicht gemacht haben, aber andere Sünden sind uns nicht so klar. Und hier will Jakobus sagen, ja, wenn du schon in deinem Leben danach suchst, dass du möglichst nicht sündigen willst, sollte ein Christ ja. Also ein Christ sollte nicht einfach sagen, ist doch egal, Jesus ist für mich gestorben, also dann sündige ich doch wie alle anderen auch, macht ja nichts, ist ja Jesu Job. Nein, so sollten wir nicht hingehen, sondern zu sagen, wir haben ja gestern schon, nicht? Anfechtung ist da, aber wir sollen in der Anfechtung bestehen. Wir sollen nicht reinfallen, wir sollen nicht das tun, wozu wir verführt werden, sondern uns nach dem Maßstab Jesu orientieren. Und jetzt sind manche dabei und die machen dann so einen Unterschied. Das heißt, viele Christen tendieren dazu, und möglicherweise du ja auch, dass du so einen Privatkatalog hast, von dem her, das ist jetzt besonders christlich und darauf achte ich auch. Und vielleicht schaffst du das ja sogar ein Stück weit. Aber andere Sachen, die in den Augen Gottes auch wichtig sind, vielleicht sogar noch wichtiger, auf die achtest du nicht. Und deshalb kommt er ja da hinein. Also hast du zum Beispiel mal ein schlechtes Gewissen, dass du am Sonntag jetzt nicht denjenigen begrüßt hast, der vielleicht eher am Rande steht? Und wahrscheinlich die meisten sagen, wieso schlechtes Gewissen, das ist doch ganz normal. Und da sagt Jakobus, ja, hey, in der Bibel steht doch, du sollst dir jeden lieben, du sollst den Leuten mit den Augen Gottes sehen, dann ist das genauso die Sünde wie Mord. Also jetzt natürlich in der Wertigkeit ist ja klar, ist was anderes, weil wenn du einen ermordest, ja, der ist halt tot. Nicht? Also wenn du einen nicht begrüßt hast, der fällt ja meistens nicht gleich tot um. Also das ist dann schon noch eine andere Ebene. Aber generell sagt er, du bist ein Übertreter des Gesetzes. Du siehst die Menschen nicht mit den Augen Gottes. Du machst einen Unterschied, wie die Welt ihn macht. Du hast einen irdischen, menschlichen, nicht geistlichen Blick auf die anderen. Und das ist schlecht. Das sollst du nicht tun. Und hier will er vor Augen führen, mach diese Sachen nicht klein. Und manches Mal kann es ja so sein, und wie gesagt, möglicherweise geht es dir auch so, dann denkt man sich so, ja, die Leute, die Gott nicht kennen, boah, sind die aber so wahnsinnig schlimm, weil, also jetzt je nachdem, wie du ausgerichtet bist, kommen dann bestimmte Dinge besonders gerne, also manche legen schon besonders Wert dann auf bestimmte sexuelle Sünden, ich sage, boah, da sind die Homosexuellen, boah, die sind aber ganz besonders schlimm. Es gab da ja so einen freikirchlichen Prediger aus Pforzheim, der jetzt im letzten Jahr so ein Video gemacht hat, was auch online gestellt worden ist. Und dann haut der da in die Vollen rein über Homosexuelle. Im Hintergrund lodert da ein Feuer und dann sagt er, und die kommen alle in die Hölle und am besten bringen sich selbst um und so. Und dann merkt man, okay, der weiß jetzt ganz genau, wo die Sünder sitzen. Nicht? Also das sind dann die Leute vom Christopher Street Day oder das sind dann die Leute, die da irgendwie homosexuell sind. Also darauf legt er dann Wert. Jetzt müsste man ja sagen, ey, mein lieber Kerl, das, wie du gerade geredet hast, egal, ob du recht hast oder nicht, das ist aber so von Hass getränkt, deine Worte, du könntest jetzt einfach einmal sagen, ich bete dafür, dass sie zu Jesus kommen oder umkehren, statt jetzt dir nur sie in die Hölle zu schicken. Das ist ja gar nicht. Du hast genauso gesündigt. Aber dafür ist der scheinbar vollkommen unsensibel. Also jetzt haut man richtig rein und so. Und meistens ist es ja gut, du haust am liebsten rein für die Sünden, mit denen du kein Problem hast. Also wenn du kein Problem mit Homosexualität hast, dann wow, das ist ja super. Jetzt kann ich so richtig mal über diese Leute ablästern, weil das ist ja so einfach, diese Sünde nicht zu tun. Und so gibt es bei ganz vielen Sachen, dass man schnell auf Sünden schaut, die andere haben, um sich dabei besser zu fühlen, was dem anderen nicht hilft und dir auch nicht hilft. Und so ähnlich macht Jakobus das hier, da argumentiert er, ja, dann fühlst du dich jetzt vielleicht gut, weil du keinen ermordet hast, aber in der Gemeinde machst du einen Unterschied, nicht? Die einen sind deine Lieblinge, weil die halt so mehr famous sind und die anderen halt, die nicht so im Mittelpunkt stehen, um die kümmerst du dich halt nicht so sehr. Und dann sagt er, hey, was machst du da? Das eine Sünde wie das andere, also kannst du jetzt nicht schlecht schauen auf die, die das eine machen und selbst fühlst du dich gut, obwohl du auch sündigst. Also hier versucht er uns herauszufordern zu sehen, ja, wenn du Jesus nachfolgen willst, du sollst darum kämpfen, dass du jetzt nicht in jede Sünde reinfällst. Versuchung hatten wir ja gestern. Aber jetzt musst du auch aufpassen, dann kämpfe um die Versuchung, mit denen du zu tun hast und nicht mit den Versuchungen oder Sünden, die ganz andere Leute angehen, was nicht deine Sache ist. Das bringt dich keinen Schritt weiter. Das führt sogar ganz schnell zu Heuchelei. Dass du dich selbst besser fühlst als die anderen, obwohl du ja gar nichts geleistet hast. Das ist einfach so, ja, du bist halt so groß geworden, du bist so erzogen worden, du hast diesen Charakter, also ist das für dich gar kein Problem. Meinetwegen, du bist nicht je zornig. Und jetzt fängst du dich gleich an zu schimpfen, wenn da jemand vorbeikommt. Und dann sagst du, siehst du, bin ich so sanft und demütig. Aber vielleicht ist das gar nicht sanft und demütig. Du hast einfach so einen Charakter, was ja toll ist in dem Moment, aber dafür hast du ja nichts geleistet. Also das heißt, wo ist dann die Anfechtung, mit der du zu tun hast? Wo ist die Sünde, mit der du zu tun hast? Und hier erwähnt er als Beispiel dieses, wenn wir einen Unterschied machen bei den Personen, das sollen wir nicht tun. Und an der Stelle sollst du kämpfen, da sollst du vorankommen. Und dann wirst du plötzlich vielleicht auch ein bisschen mehr Mitgefühl haben mit den Leuten, die auch mit Sünde zu kämpfen haben. Dass du jetzt nicht nur von oben herabkommst in deinem Sündenkatalog, sondern dass du, das heißt ja nicht, dass wir sagen, okay, du sündigst da, ich sündige da, alles in Ordnung, sondern es soll ja mehr so sein, dass wir uns als Christen gegenseitig helfen zu sehen, wo ist da so ein Schwachpunkt und wo müssen wir da etwas nachbessern, wo müssen wir da was tun und das nicht einfach ausblenden. Viele Christen sind auch geneigt, genau wie Jakobus das hier beschreibt, ihre persönliche Sünde als nicht so schlimm anzusehen und nur eben die der anderen. Und genau das soll nicht sein, sondern dann sagt er, ja, hey, wenn du das eine übertrittst, ja, hey, das ist Übertretung des Gesetzes, das ist Sünde. Und das andere ist auch Übertretung des Gesetzes, gar kein Zweifel, ist auch Sünde. Aber jetzt achte auf das, wo deine Defizite sind. Und manchmal sind bei uns in christlichen Kreisen die Defizite eben anders als bei den Leuten, die Gott nicht kennen. Ist ja auch klar, weil in dir wohnt ja der Heilige Geist und der deckt dir ja bestimmte Sachen auf, die falsch sind, wo jemand, der Jesus nicht kennt, gar nicht dran denken würde. Jemand, der Jesus nicht kennt, ja, der macht Sünde, manche Sachen sind ihm auch bewusst, solche Menschen haben ja auch ein Gewissen, aber für viele Sachen sind den Leuten nicht bewusst, ja, weil ja der Heilige Geist nicht in ihnen ist, weil sie auch nicht die Bibel als Wort Gottes kennen, die das Ganze nochmal schärft, uns nochmal sensibel für solche Sachen macht, unter anderem eben mit diesem Hinweis, den er gerade diskutiert hat, macht keinen Unterschied, wenn ihr Menschen begegnet, sondern versucht den Menschen mit den Augen Gottes zu begegnen, also mit dem Blick dafür, und Jesus ist erstmal für jeden gestorben, Form, egal ob der reich ist oder arm ist oder schuldig oder nicht. Jeder braucht diese Umkehr und jeder braucht diese Veränderung und jeder wird von Jesus gewürdigt. Und das merken wir, Jesus tritt dem König gegenüber, als er vor den gebracht wird, also da kurz vor seiner Hinrichtung, oder irgendwie ein Prokurator oder so etwas. Und dem begegnet er genauso freundlich und klar wie dem Hohepriester oder den Pharisäern oder eben der Sünderin oder eben einem Zeloten oder einem Zöllner oder so. Also Jesus macht diesen Unterschied nicht, weil er den Menschen sieht. Und diesen Menschen, der erlösungsbedürftig ist, der eine wie der andere, und den will er helfen. Und wer diese Hilfe annimmt, den führt er weiter. Und so sollen wir das auch machen. Und deshalb macht nicht so einen großen Unterschied, gerade mit den Sünden, wo er auf andere schaut, eben der ist schlimm, sondern denkt daran, auch wenn du in dieser Sache versagst, die er jetzt benennt, mit Unterschied der Person, dann hast du auch gegen das Gesetz versagt. Und dann brauchst du bei Jesus Vergebung in deinem Leben. Und dann sollst du auch zu Jesus kommen und da Vergebung suchen. Also das ist die Argumentation, wo er jetzt dieses Beispiel anwendet darauf, dass wir Schuld in unserem Leben haben. Und wenn wir als Christen leben, und das ist ja das große Thema dieses Kapitels, und da kommen wir jetzt gleich drauf, dann soll das eben auch in deinem Leben sichtbar sein. Also nur zu glauben, zu sagen, ich glaube irgendwas, ohne dass es im Leben sichtbar ist, da sagt Jakobus, da betrügst du dich selbst. Das ist ja Quatsch, das geht ja gar nicht. Wir hatten ja gestern das Beispiel, da ist jemand, der schaut in einen Spiegel und dann geht er weg und weiß nicht mehr, was er gesehen hat. Und dann sagt Jakobus, das ist ja so ähnlich wie jemand, da liest er in der Bibel, ich soll mein Leben ändern und dann wird die Bibel zugeklappt und du verlässt die Wohnung und nichts passiert. Und dann sagt er, das ist kein christlicher Glaube. Christlicher Glaube erfüllt nicht irgendeine Pflicht, dass du in der Bibel gelesen hast, sondern christlicher Glaube liest in der Bibel, um dann sich ansprechen zu lassen und dann diese Veränderung haben zu wollen und dann mit Jesu Kraft daran zu arbeiten, dass da auch Veränderung im Leben stattfindet. Ja, dann lesen wir den nächsten Abschnitt.
Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot.
Also hier so ein Bild. Stellt euch das doch mal. Entschuldigung, ja, ein paar Vers weiter.
Ich wollte nur mal kurz gucken. In sich selbst tot, genau. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glauben ohne Werke nutzlos ist?
Ja, also hier ist er jetzt am Kerngedanken dieses Kapitels und wahrscheinlich auch bei einem der Kerngedanken überhaupt seines ganzen Briefes. Nämlich dieser Sache, der Glaube ohne Werke ist tot. Es sind ja zwei Bilder, also besonders eindrucksvolle Bilder, die er hier beschreibt, neben einigen Erklärungen, die dazu kommen. Das eine Bild, vielleicht könnt ihr euch hineinversetzen, stell dir mal vor, du bist jetzt so ein richtig armer Bettler. Du hast jetzt fürchterlich gehungert, du hast da schon lange nicht mehr richtig geschlafen und dann klopfst du an die Tür von einem Christen. Super frommer Christ, du weißt, der betet immer, geht in Gottesdienst und dann kommst du hin und ausgemergelt, nicht? Und dann schaust du hin und sagst, boah, ich bin so hungrig, ich habe gar nichts zu essen. Und dann kommt er zu dir und sagt, ah, mein lieber Bruder, ich segne dich, gehe gesegnet hinweg, habe etwas zu essen, lass es dir gut gehen. Und dann macht er die Tür zu und du gehst weiter. Wie fühlst du dich dann? Und hier ist die Geschichte, da würde man sagen, Heuchler, was ist denn das? Der sagt, der ist fromm, jetzt sieht er einen, der wirklich hungert und der kommt an die Tür und sagt, bitte, gib mir etwas zu essen. Und im Alten Testament war das ja sogar Vorschrift, du musstest das tun, steht im Alten Testament. Ja, als Christen haben wir solche Vorschriften nicht mehr, aber eigentlich sollte es klar sein. Und jetzt ist die Frage von Jakobus, hat dieser Mensch, der so etwas sagt, Nächstenliebe oder nicht? Der kommt vielleicht in den Gottesdienst und sagt, ich bin voller Nächstenliebe, ich habe so viel Mitgefühl mit den Armen, ich habe sogar für den gebetet. Und dann wird Jakobus sagen, hey du Heuchler, dein Glaube ohne Werke ist tot. Du kannst zwar sagen, dass du den Nächsten liebst, du kannst zwar sagen, dass du dich um andere kümmerst, aber deine Werke zeigen, ob dieser Glaube wirklich vorhanden ist. Denn der biblische Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten, das ist nicht nur das Abhaken von irgendeinem Glaubensbekenntnis, sondern der biblische Glaube ist etwas, was sich im Leben vollzieht. Deshalb wird es manchmal auch in der Bibelübersetzung als Vertrauen wiedergegeben. Da merken wir, Vertrauen ist ja eine andere Ebene. Glauben können wir im Deutschen häufig abstrakt betrachten, als etwas für wahr halten. Vertrauen, das ist immer etwas, was sich vollzieht. Vertrauen siehst du nur in der Tat. Und genau das ist, was Jakobus deutlich vor Augen malen will. Und deshalb gibt er uns sogar noch ein radikales Bild vor Augen. Das sollten wir hier nie vergessen, dieses radikale Bild. Ist ja verrückt, nicht? Da sagt er, die Dämonen glauben auch, dass es einen Gott gibt. Und jetzt die Frage, sind die Dämonen gerettet? Werden die Dämonen auch im Himmel dabei sein? Sind die auch in der Gemeinde? Heißen wir sie willkommen? Also ich würde sagen, nein. Ich glaube, das ist eine ganz komische These, wäre das. Nicht? Denn die Dämonen sind doch gerade die, gegen Jesus kämpfen, die dann auch versuchen, Christen zu verführen, es Christen schwer zu machen. Aber jetzt einmal die Überlegung, auf die Jakobus hier eingeht. Glauben die Dämonen, dass es einen Gott gibt? Ja. Glauben die Dämonen, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist? Ja. Glauben die Dämonen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ja. Glauben die Dämonen, dass es einen Himmel und Hölle gibt? Ja. Also ich sage, boah, die Dämonen sind ja vorbildliche Gläubige. Die Dämonen haben sogar noch den Vorteil, sie müssen es nicht nur für wahr halten, sie wissen es ja sogar, weil sie in der unsichtbaren Welt zu Hause sind. Die wissen, dass es einen Gott gibt, sie haben ja mit ihm zu tun gehabt. Und hier will Jakobus uns ganz deutlich machen, diese Art von Glauben ist ein toter Glaube. Diese Art von Glauben wird keinen Menschen retten, genauso wenig wie irgendein Dämon dadurch gerettet wird. Und hier haben wir ja einen ganz wichtigen Punkt auch, den manche Leute auch in der Gemeinde nicht richtig verstehen. Dann gibt es nämlich Leute, die sagen, ja, ich bin gläubig geworden und die meinen, ja gut, ich halte schon für ziemlich wahrscheinlich, dass es Gott gibt. Ich halte es auch für ziemlich wahrscheinlich, die Bibel ist wahr oder Jesus für meine Sünden gestorben. Dann sage ich, ja, jetzt bin ich gläubig. Solche Leute wirst du auch auf der Straße treffen. Dann fragst du, bist du gläubig? Dann sage ich, ich glaube schon, dass es Gott gibt. Dann bin ich gläubig. Oder ich glaube schon, die Bibel ist wahr. Bin ich gläubig. Und hier argumentiert Jakobus und sagt, naja, also dann, bitte sehr, wenn du so argumentierst, sind die Dämonen noch die viel besseren Christen. Weil die glauben noch intensiver als du, die haben noch weniger Zweifel. Weil die haben ja mit den Engeln, mit Gott zu tun, die wissen das alles, dass es so ist. Und jetzt kommen wir vielleicht rein, das wäre eine komische Idee. Also die Dämonen sind gläubig? Naja, aber was Jakobus sagen will, das ist eben ein toter Glaube. Das ist nur ein Kopfglaube. Nur das für wahr halten, das ist nicht der biblische Glaube, der uns rettet. Das ist nicht der christliche Glaube. Sondern hier will Jakobus deutlich machen, der Glaube oder das Vertrauen auf Jesus, was uns rettet, ist das Vertrauen, was unser Denken und Reden und Handeln verändert. Denn nur das ist das, was echt ist. Das andere ist lediglich Kopfglaube, auswendig gelernt oder abgewogen oder so. Das ist nicht schlecht. Das ist manchmal vielleicht die Voraussetzung dann für den biblischen Glauben. Aber der biblische Glaube ist einer, der sich auf Jesus verlässt. Und das zeigt sich eben erst im Alltag. Das ist ja genauso wie bei vielen anderen Sachen auch. Also wenn jetzt ein Mann zu seiner Freundin sagt, ich liebe dich, und danach haut er ihr ordentlich eine rein. Was ist jetzt? Liebt er sie oder nicht? Ja, er könnte jetzt sagen, ja, ich muss dir eine reinhauen, weil ich dich so liebe, denn sonst wirst du untreu oder was weiß ich. Das ist natürlich alles Quatsch, ne? Und da ist dann auch so, ich würde euch ja genauso raten, wenn Leute etwas sagen, das ist eine Sache. Man kann viele Sachen sagen. Was weiß ich, in wie vielen Liebesfilmen siehst du dort irgendwo, I love you, I love you. Und dann die nächste Szene, zack, sie ist mit dem anderen im Bett. Nichts mit I love you. Worte sind geduldig. Du kannst viele Sachen sagen. Vielleicht sogar ehrlich meinen in dem Moment. Aber ob das wirklich ernst ist, ob das wirklich mit deinem Leben übereinstimmt, das zeigt sich eben im Alltag. Das zeigt sich in der Tat. Und genau das ist das Entscheidende, Wichtige. Die Worte spielen keine große Rolle. Wir haben auch in der Bibel, da warnt doch Jesus, dass am Ende der Zeiten manche kommen werden und sagen, haben wir nicht in deinem Namen diese oder jenen Wundertaten getan? Und Jesus sagt am Ende, ich kenne euch gar nicht. Aber die haben doch gesagt, dass sie im Namen Jesu diese Wundertaten getan haben. Ja, aber Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und da ist dann der Unterschied zwischen dem, was in Worten ausgedrückt wird, in dem, wo ich sage, ich habe da irgendeine Überzeugung, die kann ja keiner sehen, die kannst du auch nicht sehen, kann ein anderer nicht sehen, sondern hier sagt Jakobus, der echte Glaube, eben nicht der tote, der zeigt sich darin, dass das auch in deinem Leben sichtbar ist. Der würde sich darin zeigen, wenn du sagst, ich habe ein Herz für hungernde Leute, dann zeigt sich das darin, dass jemand an die Haustür kommt und du nicht sagst, sei gesegnet und geh irgendwo hin, sondern sagst du, komm rein oder zumindest hast du dann so ein Lunchpaket mit und sagst, hier, also ich will dich zwar nicht in der Wohnung haben, du stinkst mir zu viel, Das wäre auch nicht mehr ganz so liebevoll, nicht? Aber immerhin so halb schon. Also besser als einfach nur weggehen lassen. Hier, nimm das Lunchpaket, setz dich in den Garten, ess da. Wenn du noch freundlicher bist, lädst du ihn noch ein zu dir, nicht? Und dann isst du zusammen mit ihm und so. Und darin zeigt sich, ob du echte Nächstenliebe hast oder nicht. Alles andere sind leere Worte, sagt Jakobus. Und hier müssen wir die Frage stellen, hat er recht oder nicht? Ich würde sagen, ja klar hat er recht. Ist ja genauso, diese Argumentation mit den Dämonen ist doch einsichtig, oder? Die Dämonen glauben das, sie wissen das. Und wir wissen alle, sie sind natürlich nicht gerettet, weil das kein biblischer, kein rettender Glaube ist. Denn der rettende Glaube, der ist in der Tat. Und deshalb sagt er ja, da sind manche, die sagen, ja, ich zeige dir meinen Glauben, aber ich habe eben keine Werke. Und dann sagt er, ich zeige dir meinen Glauben aus den Werken. Was meint er damit? Damit meint er genau das, was Jesus sagt, als die Jünger des Johannes zu ihm kommen und ihn fragen, woher wissen wir denn, ob du der Messias bist? Dann sagt er nicht, ja, ich muss euch überzeugen und so und hier langes Gerede, sondern dann sagt er, ja, dann schaut euch um, was mache ich denn? Lahme werden gehend, Blinde werden sehend, den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das ist doch genau das, was im Alten Testament steht. Ich mache genau das, also siehst du, dann muss ich das ja sein, der Messias. Also so argumentiert Jesus. Er versucht jetzt nicht mit Ansprüchen aufzutreten oder mit lediglich, er könnte einfach sagen, ja, ich bin das, müsst ihr mir vertrauen. Sondern er sagt, schaut euch um. Seht, was da herauskommt dabei. Das ist ja auch eine ähnliche Argumentation, wie Jesus sie dann hinterher hat. Da sagt er eben, der gute Baum bringt gute Früchte, der schlechte eben nicht. Und das ist genau dasselbe. Also wenn er dieses Ausdruck hier, wenn ihr in mir seid und ich in euch, also mit dem Weinstock und so, dann werdet ihr viele gute Frucht bringen. Die kommt dann da heraus. Und wenn dann gar nichts zu sehen ist im Leben, wenn dein Leben sich gar nicht verändert, auch auf Dauer nicht verändert, dann sagt Jakobus mit Recht, wahrscheinlich ist auch nicht der Glaube da, den du behauptest. Und das ist ja eine ganz traurige Sache, dass es nämlich auch in Gemeinden Menschen geben kann, die irgendwie da reingewachsen sind, die Sachen für wahr halten, so vage wie irgend, was weiß ich, ich halte es für wahr, dass Kängurus in Australien leben, weil ich da zwar nie gewesen war, aber mal Bilder gesehen habe, ich halte das für richtig für wahr. Aber das ist eine ganz andere Ebene, die es für wahr halten und glauben in der Bibel, dieses Vertrauen auf Gott, das zeigt sich eben nur in der Tat. Also wenn du sagst, ich vertraue Jesus, dann zeigt sich das in deiner Tat, indem du zum Beispiel, wenn es eng wird, zu ihm kommst und ihm dein Herz ausschüttest und erwartest, dass er dir da weiterhilft. Wenn du das nicht tust, dann hast du scheinbar das Vertrauen zu Jesus nicht. Du kannst sagen, ich habe das Vertrauen, aber schwierige Situation traue ich ihm dann doch nicht zu. Ja, dann hast du das Vertrauen eben nicht. Dann sind das leere Worte. Und genau das ist, was Jakobus deutlich machen will, nicht diese katholische Wende, die manche im Kopf haben. Die katholische Kirche sagt im Katechismus, du brauchst Glauben und Werke, weil die Werke sind notwendige Ergänzung des Glaubens. Das sagt Jakobus nicht. Also er sagt nicht, du musst irgendwas tun, um dir die Vergebung oder sowas zu erarbeiten, sondern er sagt nur, wenn du gläubig geworden bist, dann wird das, was Gott bei dir verändert hat, das, was in deinem Glauben wirklich anders geworden ist, wird Auswirkungen haben in deinem Leben. Also wir könnten ja auch einfach so sagen, ihr kennt ja so Sprichworte, sag mir, welches deine Freunde sind und ich weiß, sage dir, wer du bist oder irgendwie so etwas. Und du könnten wir genauso sagen, sag mir, was du tust und ich sage dir, wer du bist. Und in allermeisten Fällen stimmt das. Also das heißt, zu schauen, ja, wo ist das in unserem Leben sichtbar? Und deshalb das, ihr immer wieder wird darauf aufmerksam gemacht, auch wie Gott unser Leben verändern will, wie unser Denken, unsere Werte, unsere Zeiteinteilung, unsere Lebensplanung, all diese Sachen verändert werden. Und das ist lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube ist eben nicht endloses Diskutieren über irgendwelche theologischen Einzelheiten. Das kann man auch mal machen. Aber das ist nicht alles, das ist höchstens ein kleiner Teil davon. Wenn das im Leben nicht wirksam wird, ist es sogar vollkommen sinnlos, vollkommen nutzlos, braucht man das gar nicht. Und das will Jakobus hier deutlich machen und sagt es dir ja auch. Also ich kann dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Damit will er sagen, ja, du siehst doch, wie ich da mit den Armen umgehe. Also habe ich jetzt Liebe zu den Armen oder nicht? Ja klar, sonst würdest du das ja nicht tun. Du kriegst ja kein Geld dafür, klopft dir auch keiner auf die Schulter, du bist hinterher sogar ärmer als vorher. Ja klar, ist dann merkt man deutlich, du hast diese Liebe zu den Armen. Und ein anderer sagt, ja, ich habe die Armen lieb, aber du schickst sie gleich von der Haustür weg. Und dann sagt Jakobus, ja, also wer hat jetzt die Liebe, der eine oder der andere? Oder wer hat die Liebe zu Jesus? Wie sehr zeigt sich das in deinem Leben? Jetzt müsst ihr natürlich, falls jetzt einige unter euch sind, die schnell dazu neigen, dann alles Kritische gleich auf sich zu beziehen, dann müsst ihr natürlich sehen, ja klar, das ist ja ein Wachstumsprozess auch. Ist ja nicht so, du bist heute gläubig und morgen denkst du nur noch wie Jesus und redest nur noch wie Jesus. Das klappt ja meistens nicht. Sondern das ist ein Wachstumsprozess. Nur wenn in deinem Leben gar nichts sichtbar ist davon, dann, glaube ich, müssen wir diesen Anspruch des Jakobus ernst nehmen. Dann müssen wir sagen, hey, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Und dann aber dranbleiben. Also auch nicht zu sagen, jetzt bin ich ein paar Jahre Christ, da habe ich das Ziel schon erreicht, sondern da muss ein Wachstumsprozess sein, weil dir der Heilige Geist in dir ist. Und das, was in deinem Denken drin ist und sich verändert, das muss auch in den Händen, in den Füßen, in den Worten sichtbar werden, mit dem, wie du mit anderen Leuten umgehst. Und das braucht eine Selbstprüfung. Wie gesagt, auf der einen Seite, die Leute neigen dazu, zu wenig kritisch mit sich zu sein. Habe ich ja gesagt, Jakobus argumentiert, schau nicht nur auf die Sünden der anderen und fühl dich besser, weil du die nicht tust, sondern schau auf die, die du hast. Aber bei manchen, die gehen auch zu kritisch mit sich ins Gericht und die sehen dann nur alles, was sie falsch machen, sehen aber nicht, dass da der Heilige Geist ja schon Sachen verändert hat. Und das sollten wir auch tun. Also wir sollten auch darauf schauen, immer ehrlich, wo ist Veränderung? Manchmal hilft das auch, wenn andere uns das zusprechen und sagen, hier ist ja was, das sehe ich jetzt auch, da hat Gott ja gehandelt. Und dann gibt es kleine Schritte voran. Und diese kleinen Schritte müssen sein, die sollen auch da sein, weil Gott dich innerlich verändern will, wenn du Christ bist. Wenn du bisher erst an der Stelle bist, wo du sagst, ich halte die Bibel für wahr, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber ich lebe damit nicht und das hat in meinem Leben auch wenig zu tun, dann bist du noch in dem Irrtum, du bist dann noch nicht Christ. Du bist immer noch jemand auf der Suche, im besten Fall. Im schlimmsten Fall wärst du irgendeine Art Pharisäer, der das nur benutzt, um sich selbst besser darzustellen. Also aber dann bist du noch auf der Suche. Sondern du musst dahin kommen, dass du sagst, Jesus soll ein Teil meines Lebens werden und dann wird es und muss es auch Veränderung geben. Die ist nicht vollkommen und die betrifft auch nicht gleich alle Lebensbereiche, aber ohne Veränderung, nur mit Worten, ist kein biblischer Glaube da. Und ich meine, dass Jakobus relativ überzeugend argumentiert, sowohl mit diesem anschaulichen Beispiel, du hast einen Arm vor der Haustür und schickst ihn weg, und auch mit diesem Beispiel, da ist ein Dämon und der ist fest überzeugt, dass es Gott gibt, ist fest überzeugt, Jesus für die Sünden der Menschen gestorben und trotzdem ist er selbstverständlich kein Christ und gerettet ist er auch nicht. Also deshalb glaube nicht wie ein Dämon und glaube auch nicht wie einer, der die Leute dann gleich wieder wegschickt, wenn sie Hilfe von ihm haben wollen und vorgibt, dass die Liebe Gottes in ihm ist. Eine wichtige Sache, die muss keiner von außen beurteilen, die musst du selbst beurteilen. Da musst du selbst bei dir klar darüber sehen, wie das aussieht. Und wenn du siehst, das ist noch nicht in Ordnung, dann erstrebe Veränderung. Wenn du merkst, da ist schon so ein bisschen zu sehen von Jesus in deinem Leben, super toll, dann arbeite weiter daran, dass noch mehr daraus wird. Wenn dann wirklich nichts ist, wenn du merkst, du bist genauso wie bevor du ungläubig gewesen bist oder dich unterscheidet ganz wenig von den Leuten, die ungläubig sind, dann ehrlich, schau mal hin, ist da wirklich dieser Glaube, dieses Vertrauen auf Jesus da oder ist das nur Worte? Und dann kommen wir noch zu einem, ich glaube, es ist der letzte Abschnitt jetzt, ne, für heute, ja, vom Kapitel 2.
Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerecht? Fertigt worden, da er Isaac, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.
Ja, also hier ist jetzt Jakobus, der ja aus dem jüdischen Hintergrund kommt, dem also das Alte Testament total vertraut ist, nennt jetzt gleich zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Und jetzt würden wir ganz schnell, also ich würde jetzt ganz schnell sagen, ja, halt, Jakobus, das, was du da sagst, das stimmt ja gar nicht überein mit dem, was der Paulus uns sagt. Paulus sagt doch genauso über Abraham. Abraham ist gerettet geworden aus Glauben. Wie passt denn das jetzt? Und jetzt sagt Jakobus, nein, Abraham ist gerecht geworden durch die Werke. Ja, wie geht denn das? Ja, da müssen wir vor Augen haben, beide, der Paulus und der Jakobus, meinen unterschiedliche Sachen damit. Also der Jakobus meint ja damit, wenn er über jetzt diesen Glauben spricht, diesen unechten Glauben, den lediglich den Kopfglauben, den auch die Dämonen haben können. Paulus spricht dann vom wahren, rettenden Glauben, nämlich von dem Glauben, der Jesus ganz vertraut, der Jesus das Leben anvertraut. Und dann ist ja vollkommen klar, wenn du Jesus dein Leben anvertraust, wenn du um Vergebung der Sünden bittest, dann hat Gott keine weiteren Bedingungen. Also er sagt nicht, du musst erst 100.000 Euro bezahlen oder du musst erst dein ganzes Leben verändern, dann vergebe ich dir auch, sondern er sagt ja, wenn du ehrlich Sünde bekennst, dann bin ich bereit, Sünde zu vergeben. Aber, und hier sagt Jakobus, ob du das wirklich getan hast, das zeigt sich eben darin, ob dann bei dir sich auch etwas verändert. Und deshalb nennt er den Abraham. Der Abraham hätte doch kommen können, da wo Gott ihn auffordert und sagt, ja, bitte opfere deinen Sohn. Und dann sagt Abraham, ja, ich bin dazu bereit. Aber er bleibt zu Hause und tut nichts. Und dann würde ich die Frage stellen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Das ist die Argumentation. Und deshalb sagt er, dadurch, dass er bereit war, diesen Schritt dahin zu tun, also er hat ja hinterher seinen Sohn nicht geopfert, weil Gott das ja auch gar nicht wollte am Endeffekt, aber Gott wollte schon sehen, hat er dieses Vertrauen auf mich, geht er auch die Schritte dahin, wäre der bereit, das zu tun? Und das kann Gott nur sehen an der Tat. Das konnte Gott nicht an den Worten des Abraham sehen. Und genauso bei der Hure Rahab, die erwähnt wird. Die Hure Rahab hätte ja sagen können, ja, ich bin schon, das ist ja so die Flüchtlinge, nicht? Die kommen da ja nach Jericho und sie versteckt die dann, also diese Kundschaft da. Und dann hätte sie ja sagen können, ja, ich bin großzügig, ich nehme alle Kundschaft da auf, aber bitte sehr, heute nicht und jetzt auch nicht, aber so prinzipiell tue ich das. Das hätte auch nicht geholfen. Also hier nennt er zwei Beispiele von Leuten, die haben aus einer Glaubensüberzeugung gehandelt. Aber da macht Jakobus deutlich, wir sehen, dass sie diese Glaubensüberzeugung hatten an ihrer Handlung, an dem, was sie getan haben, nicht allein an ihren Worten. Das ist der Gedanke, den Jakobus hier besonders herausarbeiten will. Und da müssen wir sagen, ja, das stimmt natürlich. Auch Jesus hätte ja sagen können, ich liebe euch so sehr, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Und dann, wo es an Sterben geht, dann sagt er, nee, ich habe doch keine Lust. Dann müssen wir sagen, gut, entweder hast du jetzt oder hast nicht. Und genauso kann es bei uns eben auch sein. Wir bekennen dann etwas, aber wir tun es doch nicht. Und dann sagt Jakobus mit strengem Blick und vollkommen zu Recht, ja, dann ist diese Überzeugung eben auch nicht da. Das heißt, das Handeln sagt mehr aus, was im Herzen ist, als die reinen Worte. Und deshalb, die Worte, dürfen wir sie sagen? Ja, klar dürfen wir die sagen. Und wenn sie ernst gemeint sind, ja, ist sie auch in Ordnung. Aber wir müssen dann eben auch eine gewisse Selbstkritik daran stellen, also sagen an uns selbst, sind es eben nur die Worte, die ich im Gebet äußere, sind es nur die Worte, die ich in einem schönen Lied im Gottesdienst singe, oder sind es eben auch die Worte, die zu Taten führen im Alltag? Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, hey, überschätzt euch jetzt auch nicht, dass ihr denkt, es muss alles sich verändern. Hey, nein, wir sind alle Leute, die sind auf dem Weg dahin, also hoffe ich doch mal, dass wir da alle auf dem Weg hin sind, und wir haben es noch nicht erreicht, aber wir sollen auch nicht aufgeben und uns auch nicht zufrieden geben mit einem lediglichen Unterschrift und einem Glaubensbekenntnis. Oder mit dem, dass wir jetzt genau erklären können, wie das alles theologisch zusammenhängt. Sondern wir sollten sehen, dass das in seinem Leben sichtbar ist. Denn ihr werdet merken, auch in eurer Umgebung, und damit hatte ich ja angefangen, wo ich gesagt habe, ihr habt da mal einen Arbeitskollegen oder einen Nachbarn und der sagt euch, ey, du willst Christ sein und du verhältst dich so. Und dann merkt ihr eben auch bei den Leuten, mit denen ihr zu tun habt, die hören, manchmal mehr, manchmal weniger, durchaus auf eure Worte, aber sie schauen auch darauf, wer du bist und was du machst. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann kannst du noch so schöne Worte haben, dann wird das auf Dauer die Menschen nicht überzeugen, wenn sie dich kennen. Ich meine, gut, manche Christen machen das deshalb auch so, sie missionieren dann immer gerne an den Orten, wo keiner sie kennt. Das ist natürlich dann praktisch, nicht? Also dann kannst du den Leuten alles erzählen, die können das ja auch nicht nachprüfen. Aber eigentlich ist das nicht so ideal. Eigentlich sollte es auch so sein, dass Leute, die in deiner Umgebung sind, merken, da ist etwas anders. Und dass sie dann merken, wenn du jetzt erzählst, dann merken sie, okay, da steckt irgendwie so etwas hinter, dann ist das auch glaubwürdiger. Also zum Beispiel, wenn du sagst, Jesus gibt mir Frieden ins Herz und kein Mensch merkt das, oder Jesus nimmt mir die Sorgen ab und keiner merkt das, dann ist das ein Problem. Dann muss man erstmal daran arbeiten, wenn es nicht so ist, weil das wirkt unglaubwürdig. Also wenn ich den Leuten sage, Jesus nimmt deine Sorgen ab und dann schütte ich alle meine Sorgen aus und sage, boah, die Welt geht bald unter und alles ist so schlimm und so, gibt es ja auch manche Christen auch, nicht? Die sagen, Jesus nimmt die Sorgen ab und den ganzen Tag reden sie nur darüber, wie schlimm alles ist. Da passt doch was nicht. Musst du dich entscheiden. Also entweder ist die Welt alles schlimm und alles bricht über dir zusammen oder du vertraust jetzt Jesus voll. Und also auch da, wo sind jetzt die Worte, wo sind die Taten? Also was folgt denn daraus? Und da sagt der Jakobus, ey, schau auf den Abraham, schau auf die Hure Rahab, also die Prostituierte da in Jericho, und die haben Gott vertraut, jeweils in ihrem Bereich, und dann ist die Tat daraus gekommen, und genau so soll das bei uns auch sein. Also zweites Kapitel, Jakobusbrief ist, glaube ich, relativ klar, das steigt damit ein, indem er so ein Verhalten nennt, was es damals in der Gemeinde gab, heute genauso geben kann, dass wir Leute danach einordnen, schätzen, Kontakt haben wollen, wie wichtig sie in der Gesellschaft sind, wie sehr wir davon profitieren, wenn wir in ihrer Gemeinschaft sind, dass wir es irgendwie attraktiv empfinden, und das sollen wir nicht tun. Und dann argumentiert Jakobus weiter und sagt, wenn du in diesem Beispiel nicht richtig handelst, ja, dann bist du eigentlich jemand, der zumindest in diesem Hinsicht nicht dem Gebot Gottes folgt. Also der nicht sagt das, was Jesus eigentlich machen will. Und das bedeutet, da müsstest du was verändern. sondern kannst du jetzt nicht mehr sagen, ich bin jetzt da in dieser Hinsicht, bin ich jetzt total gläubig und mache das richtig. Und dann sagt er nachher, das gibt es jetzt auch in verschiedenen anderen Bereichen. Und deshalb schau genau nach, der Glaube soll von Werken begleitet werden. Also er fordert jetzt keine Perfektion. Er sagt auch nirgends, du musst sündlos sein. Das steht da auch nicht. Sondern du musst erkennen, es muss Veränderung da sein. Wenn Glaube, dann muss Veränderung da sein, im kleinen Maß zumindest. Und hoffentlich immer mehr und immer mehr wachsen. Und bleibe daran. Also gib da nicht einfach so schnell auf. Und das ist etwas, wo wir uns gegenseitig ermutigen müssen und wo wir immer wieder wahrscheinlich auch zu Jesus kommen müssen und sagen, okay, hier sind meine Worte, die stehen noch etwas zurück hinter dem, was ich eigentlich tun sollte. Und gib du mir Kraft. Und wenn du jetzt merkst, du hast das schon 10-mal getan, hat immer noch nicht geklappt, ja, dann gib dich damit nicht zufrieden. Dann mach weiter. Jesus hat gesagt, er will was verändern. Und manchmal wirst du merken, bestimmte Bereiche deines Lebens fällt dir relativ einfach, das in Ordnung zu bringen, dass da aus den Worten auch Werke werden, auch Taten werden. Und in anderen Bereichen deines Lebens wirst du manchmal merken, da wirst du jahrelang dran arbeiten, weil das länger ist. Das hängt irgendwie mit deinem Charakter, deiner Persönlichkeit, deinen Gewohnheiten zusammen. Aber hab beides im Blick. Also lass dich nicht nur frustrieren, wenn du merkst, das geht nicht voran, aber streb danach und schau auch darauf, wo dann Veränderung da ist und wo dann Gott etwas in deinem Wesen bewirkt hat, was eben jetzt nicht so ist, wie das bei anderen Menschen läuft, die Jesus nicht kennen. Ja, das ist dann Herausforderung, glaube ich, genug für heute und auch für morgen. Und morgen habe ich dann vor, mit euch das dritte Kapitel anzuschauen im Jakobusbrief und freut mich, wenn ihr euch Zeit nehmt. Und da gibt es wieder ein paar Herausforderungen, die Jakobus für uns formuliert hat. Auch wieder ganz spannende Sachen und wir wollen dann darauf sehen, wie wir sie in unserem Leben umsetzen können. Wenn dann, ja genau, wir können das jetzt gerade auch noch machen, dass wir, ja, ja, genau, dass wir noch auf Fragen eingehen, genau, ja. Also wo sind jetzt noch Sachen beim Text, die euch aufgefallen sind, wo ihr sagt, ja, ganz wichtiger Punkt, Michael, da hast du jetzt nicht dran gedacht oder diese Formulierung, die möchte ich gerne nochmal erklärt haben oder du sagst einfach so, das ist mir doch aufgefallen als Statement und dann ist das noch eine tolle Ergänzung, weil gerade wenn wir in der Bibel lesen, fallen uns verschiedene Sachen auf. So, da vorne war gerade schon eine Meldung, dann ins Mikrofon, damit das alle anderen auch gut hören.
Ich habe noch eine Frage zu den Begrifflichkeiten, die Jakobus verwendet zum Gesetz. Er sagt einmal das königliche Gesetz, dann später im Text Gesetz und dann Gesetz der Freiheit. Mhm. Ist das Gesetz in dem Fall, also das Gesetz der Freiheit, das königliche Gesetz sind ja wahrscheinlich nicht das Gesetz des AT, aber dann verwendet er schon einmal Gesetz im Sinne des ATs. Also würdest du das auch so sehen und wenn ja, warum macht er das? Was ist der Gedankengang dahinter? Mhm.
Gesetz des Alten Testaments hat bestimmte Funktionen. Also Theologen sprechen dann so vom dreifachen Gebrauch des Gesetzes. Und eine wesentliche, auf die er, glaube ich, hier Bezug nimmt, ist, es zeigt uns den Willen Gottes und damit auch da, wo Schuld und Sünde ist. Und das heißt, wenn wir darauf sehen wollen, sind wir richtig oder sind wir falsch, dann hilft das alttestamentliche Gesetz durchaus. Wenn wir das Gesetz einhalten wollen, um gerecht zu werden, gerettet zu werden, das wird nicht klappen. Da wird auch noch ganz deutlich, es gibt dann auch das Gericht nach den Werken, also eine Offenbarung, und das führt immer zur Verurteilung des Menschen, weil eben jeder Mensch ist Übertreter des Gesetzes. Und das macht Jakobus hier auch deutlich. Der sagt, wenn du in einem Fall schon übertreten hast, bist du ganz sündig. Also das heißt, er spricht gegen Leute, die einfach durch ihre Worte sagen, ich glaube, und die aber nie so eine richtige Umkehr erlebt haben, die nie eingesehen haben, dass sie sündig sind. Den will er hier deutlich machen, das alttestamentliche Gesetz führt dir deutlich vor Augen, du bist ein Sünder, du bist vor Gott schuldig. Die Menschen, die gläubig geworden sind, die haben ja dann das Gesetz der Freiheit. Und hier argumentiert Paulus aber auch, jetzt missbraucht die Freiheit nicht als Vorwand für das Fleisch. Also damit ist dann gemeint, Jesus hat uns frei gemacht, wir sind nicht mehr unter dem Druck des Gesetzes, das sagt, du musst das einhalten, um gerettet zu werden. Nein, das kannst du gar nicht, jetzt bist du im Gesetz der Freiheit. Aber Martin Luther hat das auch mal so formuliert, diese Freiheit führt dann dazu, dass wir Diener aller Menschen sind. Ja, weil eben durch Jesus. Also Jesus war das, er hat den Menschen gedient. Und dann sagt er ja auch, willst du jetzt herrschen, dann sei erstmal der Diener. Also plötzlich dreht sich das so um. Wir tun das freiwillig, wir tun das nicht mehr, um gerettet zu werden, um Punkte im Himmel zu sammeln, zu sagen, wow, bin ich nicht super und so. Sondern wir tun das, weil wir Jesus ähnlicher werden, weil er unser Wesen verändert. Und das ist dieses Gesetz der Freiheit. Und dann werden wir am Ende durchaus Sachen tun, die auch im alttestamentlichen Gesetz drin sind. Aber wir werden sie nicht tun, um Punkte bei Gott zu machen, nicht aus Zwang, um dann irgendwie den perfekten Christen darzustellen, sondern weil Jesus in uns lebt, der Stück für Stück unser altes Leben in den Hintergrund drängt und unser Denken verändert, unser Empfinden verändert und dann kommen daraus eben auch dann die Werke. Und hier will er nur sich dagegen wehren, wenn wir wirklich dieses königliche Gesetz haben, dieses Gesetz der Freiheit, da will er sich dagegen wehren, dass manche Leute das eben benutzen, um zu sagen, ja, siehst du, muss ich mich an nichts mehr halten. Kann ich ja nur noch machen, wozu ich Lust habe. Und da will er sagen, das ist gerade das Problem. Das ist eben nicht so, weil dein natürlicher Mensch, der treibt dich zur Sünde. Und das soll ja gerade nicht sein, sondern wenn Jesus in dich hineinkommt, dann wirst du diese Freiheit benutzen, um noch mehr nach dem Willen Gottes zu fragen und nach dem Willen Gottes zu leben. Also deshalb hier zwei verschiedene Ebenen von Gesetz. Und das eine, nur um den Selbstgerechten jetzt mal, bin ich nicht heilig und bin ich nicht gläubig, zu sagen, nee, ganz so ist das nicht. Guck mal, da ist ja Sünde in deinem Leben, die muss verändert werden. Das andere, eben als dieses Gesetz, was Jesus in unsere Herzen reinschreibt. Wo wir merken, ja, das ist da plötzlich drin, das spricht auch mit meinem Gewissen und plötzlich merke ich auch, ich will das Gute tun. Das ist dann ja Wirken des Heiligen Geistes auch, wo wir ja lesen, der deckt uns plötzlich Sünde auf, erinnert uns an die Worte Jesu, er gibt uns diese Motivation, nach diesem Guten zu streben. Das ist dann dieses Gesetz der Freiheit, was wir haben, wenn wir mit Jesus leben. Ja. Noch andere Dinge, die euch aufgefallen sind, an bestimmten Begriffen, so wie jetzt gerade mit diesem Gesetz, was ist denn damit gemeint, oder bei Dingen, die euch aufgefallen sind, wo ihr denkt jetzt, boah, das ist ja noch eine richtig gute Aussage, die sollten wir hier heute Abend nicht vergessen, dann meldet euch doch gerade und das Mikrofon wird zu euch kommen. Und
ich habe noch eine Frage. Barmherzigkeit, er sagt ja, ne, der barmherzig ist, der wird auch ein barmherziges Gericht antreffen sozusagen. Woran merkt man, ob man barmherzig ist? Du hast gestern dieses gute Beispiel gebracht, dass ein Mensch, ne, bist du gut oder schlecht? Ne, also wenigsten von sich gesagt, dass sie schlecht sind. Mhm. Woran merke ich, dass ich barmherzig oder nicht barmherzig bin? Mhm.
Jetzt könnten wir ein Beispiel nehmen, wie, was ja immer schön ist, nicht von Jesus so, also mit Jesus Barmherzigkeit. Barmherzigkeit vielleicht erstmal abzugrenzen, was das nicht meint, heißt nicht, ich lasse immer fünf gerade sein. Also manche Leute würden ja auch sagen, oh, Schwamm drüber, alles nicht so wild, macht jeder, wie er will und so. Das ist nicht Barmherzigkeit, sondern Barmherzigkeit ist ja, auch Missverständnis von tolerant, weil tolerant heißt ja eigentlich, er ertrage das andere, aber ertragen heißt, ich leide auch manchmal daran, ich sage auch, das ist falsch, aber gut, wenn der andere gar nicht will, dann lasse ich ihn trotzdem, das wäre dann auch noch tolerant. Barmherzigkeit ist, ich sehe, dass da Sünde ist, ich benenne das auch, ich will dem anderen auch anbieten, dem daraus zu helfen, aber ich komme nicht nur verurteilt von oben herunter, sondern ich verstehe auch, dass er zu kämpfen hat, wie ich auch zu kämpfen habe und deshalb nehme ich ihn mit an die Hand. Also das wäre so ähnlich wie, da hat Jesus ja das Gleichnis erzählt, von dem Schuldner, der so eine riesige Menge Geld geschuldet hat und der wird vergeben. Und dann nachher kommt er zu einem anderen, und der wenig Schuld hat und sagt, boah, jetzt gib mir alles Geld raus. Das ist dann unbarmherzig. Also das heißt, dass er Schuld hat bei dem, das stimmt ja, er muss die Schulden zurückzahlen. Aber er versetzt sich nicht in die Lage, in die er selbst drin gewesen war und versucht, einen gangbaren Weg mit ihm zu erarbeiten, das Geld zurückzuzahlen. Das wäre dann Barmherzigkeit. Noch barmherziger wäre, ja, mir ist so viel erlassen, ich erlasse dir auch. Also Barmherzigkeit heißt nicht, Sünde nicht beim Namen zu nennen. Barmherzigkeit heißt auch nicht, ich lasse einfach alle stehen und jeder hat dann seine Sachen, mit denen er das zu tun hat, sondern Sünde zu erkennen beim anderen und auch bei mir und dem anderen jetzt aber einen gangbaren Weg zu ebnen, wo der andere deutlich wird, ich schaue nicht verachtend auf ihn herab, ich erhebe mich nicht über ihn, sondern ich bin an seiner Seite, um dieser Person zu helfen, da herauszukommen. Barmherzigkeit hat deshalb auch mit Geduld zu tun, mit Vergebungsbereitschaft zu tun. Aber Vergebung ist ja nur da, wo ich Sünde benenne. Wenn ich sage, ist keine Sünde da, gibt es auch nicht zu vergeben. Gibt es auch keine Barmherzigkeit. Und das zeichnet ja gerade Jesus aus. Meinetwegen bei der Ehebrecherin. Das sagt er nicht, die hat keine Sünde begangen. Sondern seine Barmherzigkeit ist dann so, naja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ist ja nicht, heißt, die hat keine Sünde. Sondern, ja, die hat Sünde gemacht. Aber jetzt seid doch mal barmherzig, versetzt euch in ihre Lage und vielleicht hättet ihr genauso gehandelt. Heißt das, dass das harmlos ist? Nein, ist trotzdem Sünde. Aber jetzt schaut doch mal hin, dass ihr nicht nur Sünde benennt, nicht um der Frau zu helfen, denn das wollten die ja gar nicht, sondern um die Frau fertig zu machen, damit sie sich besser fühlen konnten, aha, diese Sünde habe ich doch nicht getan. Und das war dann mangelnde Barmherzigkeit. Also Barmherzigkeit sieht den anderen, sieht auch sein Leiden, sein Kämpfen und so weiter, will ihm einen Weg eröffnen, bietet auch Vergebung an, geht nicht von Stolz, Selbstgerechtigkeit und so weiter aus. Das ist dann so diese Barmherzigkeit. Und die finden wir in vielen biblischen Büchern ja immer wieder. Also wo wir dann merken, meinetwegen Paulus ermahnt dann die Korinther und statt die jetzt nur einfach fertig zu machen, versucht er sie auch mit Tränen, schreibt er sogar im zweiten Korintherbrief, zu einer Umkehr zu bewegen. Das heißt, er versetzt sich in sie hinein, fühlt damit. Aber er will sie zur Umkehr bringen, weil Barmherzigkeit braucht das auch. Gerade weil der andere mir wichtig ist, sage ich, ich will dir helfen, dass da Veränderung stattfindet. Ja. Noch andere Sachen, die euch aufgefallen sind oder wo ihr Fragen habt. Und wenn, dann meldet euch gut, damit ich euch sehe oder jemand anders euch sieht. Denn wie gesagt, mit meinen Augenproblemen übersehe ich dann häufig auch Leute. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann bete ich gerne mit euch. Ja, ich bete. Ihr dürft dazu aufstehen, gerne. Ja. Herr Jesus, vielen Dank für den Jakobusbrief und auch für dieses zweite Kapitel, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen konnten. Danke für diese, so empfinde ich das, sehr plastischen Bilder, wie Leute besonders hervorzuheben, obwohl sie es aus deinen Augen nicht wert sind, wie Leute abzuspeisen, die Hilfe wollen, aber wir da nicht bereit sind, sie zu geben, oder mit den Dämonen, die wissen, dass es dich gibt und was du gemacht hast und trotzdem nicht gläubig sind. Hilf du uns, das richtig zu verstehen und einzuordnen, wenn hier heute Abend jemand ist, der bisher den Glauben nur für das für Wahrhalten hielt, dass du ihm deutlich machst, da fehlt noch was, da muss noch mehr kommen, das richtige Vertrauen, was bei dir zählt, das ist nicht das für Wahrhalten alleine, sondern das ist das sich drauf verlassen. Mach, dass du das der Person deutlich, damit sie nicht an der Stelle stehen bleibt. Bei uns allen hilft du uns, dass wir unsere Augen aufmachen und nicht nur die Sünde sehen, die andere tun, sondern auch Sünde oder Versagen, wo wir selbst mit zu tun haben. Hilf du uns auch, dass wir nicht nur einen leeren Glauben haben, sondern einen Glauben, der sich in der Tat und im Alltag zeigt, dass Menschen in unserer Umgebung an dem, wie wir reagieren und wie wir reden, sehen können, dass wir zu dir gehören und dass wir dir vertrauen und dass wir wirklich glauben, also wirklich darauf vertrauen, dass das, was du sagst als Maßstäbe, dass das auch stimmt. Wir sind häufig schwach und wir kriegen das aus eigener Kraft so selten hin, aber du willst das ja, du willst dich verherrlichen durch das, was wir tun. Und du willst uns diesen Glauben schenken, der Leben verändert und der dann in der Tat sichtbar ist. Und darum möchten wir dich bitten. Und da, wo wir schwach sind und da, wo wir klein sind und da, wo wir versagen, möchten wir dich um Neuanfang bitten, um Kraft und Perspektive bitten. Dafür auch, dass du uns den Mut erhältst, selbst wenn es häufig nicht geklappt hat, dass wir ihn ja nicht aufgeben. Und dass wir dann diesen Glauben haben, der in der Tat, der in den Werken sichtbar ist, den du siehst und dich darüber freust, den andere auch sehen können und merken, das passt zusammen, was wir erzählen von dir und was wir tun. Hilf du uns dabei, auch wenn wir da alle noch auf dem Weg sind. Geh du mit uns in die Nacht und auch morgen in den Tag. Hilf du uns, richtig zu reagieren, wenn wir Menschen begegnen, so wie du das willst, dass Menschen da merken, wir sind anders, weil wir dich kennen. Amen.